HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
The US military launched more drone missile strikes today.
Der Einsatz von Drohnen in Pakistan hat unter Barack Obama deutlich zugenommen.
This is a targeted, focused.
Es handelt sich um den Versuch, gezielt Personen zu treffen, die als aktive Terroristen auf einer Liste erfasst sind.
In our view, drones are not only completely.
Unserer Meinung nach ist der Einsatz von Drohnen komplett illegal und durch kein Gesetz sanktioniert.
Dass es aus grundsätzlichen Erwägungen nicht sein darf, dass eine Maschine über Leben und Tod entscheidet.
Für die Polizeiarbeit ist das ein hochinteressantes Mittel.
Also auf jeden Fall denke ich mir nicht, dass eine Kamera drin ist, die filmt.
Man könnte es noch einsetzen, um die Dachrinnen zu kontrollieren, ohne aufs Dach zu klettern.
Ja, normalerweise denken wir erst, jetzt sind die Außerirdischen jetzt doch da.
So kann ich selbst Nachbarin auf ihrem Balkon und in ihrem Bikini sichten.
Das hat auch schon datenschutzrechtliche Fragen aufgeworfen.
Man guckt sich das einfach nur an und freut sich drüber.
Hasta la vista, baby.
Ja, hasta la vista sagen wir noch nicht, aber was wir wissen, es gibt große und kleine, es gibt welche zum selber bauen und einige kann man auch kaufen. Andere, die wirklich ganz hoch oben im Himmel über Pakistan fliegen, die sind schon etwas teurer. Gemeint sind hier natürlich Drohnen. Militärisch schon lange eingeführt, sollen sie die zielgenaue Bombardierung perfektionieren. Statt Soldaten in hochgefährliche Regionen zu schicken, spionieren Drohnen das Terrain aus und töten. So die Absicht und auch Praxis. Die Piloten der fliegenden Kampfmaschinen sitzen dabei tausende von Kilometern vom Bildschirm. Motto: erkennen, delete und weg. Science Fiction? Beim besten Willen nicht. In London kreisten um die Sportstätten die Drohnen. Sie bemerken Verkehrsstaus. Andere Drohnen beobachten Demonstranten. Drohnen sind ein Verkaufsschlager. Auch der deutsche Verteidigungsminister ist begeistert. Und damit könnte man das Thema jetzt eigentlich abschließen. Das tun wir aber bei der Tag auf HR2 Kultur nicht. Denn was irgendwie selbstverständlich als Folgeentwicklung von Hightech, ferngesteuertem Krieg und Internet daherkommt, wirft grundlegende Fragen auf. Die unbemannten Drohnen stellen das Völkerrecht in Frage. Wird mit dem Drohneneinsatz nicht der Krieg, wie wir ihn noch aus CNN-Irak-Tagen kennen, einfach überflüssig? Und schließlich, was passiert, wenn die kleinen Spione in falsche Hände geraten? Sind wir mit den Drohnen der Techno-Security und Omnipotenz von Programmierern ausgeliefert? Bevor wir zu diesen ganzen Fragen kommen, zuerst ein Blick darauf, was eine Drohne im ursprünglich biologischen Sinn ist.
Die Drohne ist die männliche Honigbiene, Hummel, Wespe oder Hornisse und ist in der Tat wenig mehr als ein fliegender Penis, schreibt Horst Stern. Ihr einziger Daseinszweck ist die Begattung der Jungkönigin. Viele Drohnen sterben gleich nach ihrem ersten Sexualakt. Die Drohne ist so groß wie die Königin, hat einen plumpen, stumpf endenden, stark behaarten Hinterleib. Auffällig ist der große, runde Kopf mit den riesigen Augen. Ohne Stachel, Pollensammelkörbchen, Wachsdrüsen ist sie völlig unfähig, irgendeiner dem Bienenvolk nützlicher Tätigkeit nachzugehen. Erst mit dem Hochzeitsflug der Königin startet ihr Einsatz. Angelockt werden die Drohnen durch den Anblick der Königin gegen den hellen Himmel, vor allem aber durch den Mundgeruch der Königin, der von ihren speziellen Duftdrüsen produziert wird. Tränkt man einen Wattebausch mit diesen Duftstoffen und lässt ihn mit einem Ballon hochsteigen, dann fallen die Drohnen auch darüber her. Bei solchen Versuchen kommen die Drohnen an gewisse Stellen schnell und regelmäßig, an andere selten oder gar nicht. Sie haben ihre Sammelplätze in der freien Luft, wo sie auf das Eintreffen der Königinnen warten. Das Summen der kreisenden Drohne ist auch am Boden gut zu hören. Beim Aufsuchen der Drohnensammelplätze richten sich die Bienen nach gewissen Geländemarken. Sie streben dahin, wo sich rundum am Horizont der tiefste Einschnitt bietet. In flachem Gelände scheinen aus diesem Grunde Drohnensammelplätze zu fehlen. Wenn die Zeit der jungen Königinnen vorbei ist, wenn gegen Ende des Sommers die Blumenquellen spärlicher fließen, dann schwindet die Bereitschaft der Arbeitsbienen, die dicken Bienenstockgenossen weiter durchzufüttern. Sie lassen sie nach Ausflügen nicht mehr zurück zum Bienenvolk, beißen sie von den Waben weg oder stechen sie sogar ab. Da die Drohnen unfähig sind, ihre Nahrung selbst zu finden, sind sie dem Verhungern preisgegeben. Nach dieser Drohnenschlacht sind die Weibchen bis zum Frühling allein im Bienenvolk und leben in ungestörtem Frieden. Ungestört von den Drohnen, die sind nach Wilhelm Busch sowieso nur gefräßig, dick und faul und dumm.
Nun, das kann man von den militärischen Drohnen, die heute überall im Einsatz sind, nicht behaupten. Vor 3 Monaten tötete eine aus großer Höhe abgeschossene Rakete 6 mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder im Jemen. Eine Drohne hatte die Spur von diesen Mitgliedern gefunden. Unbemannte US-Drohnen exekutierten den Befehl der CIA und auch den Wunsch Obamas. So auch am letzten Wochenende. In Nordwaziristan sollen 12 Militante getötet worden sein. In Pakistan ist die Debatte um den Einsatz von Drohnen hochkontrovers. Sandra Petersmann berichtet.
Verräter Amerika, nieder mit Amerika. Solche Rufe hallen regelmäßig durch die Islamische Republik Pakistan, wenn sich tausende Menschen zu Protestmärschen versammeln, gegen amerikanische Drohnen und gegen den Krieg im benachbarten Afghanistan. Die Organisatoren der Demonstrationszüge sind meistens islamistische Parteien oder Gruppen. Zu den Wortführern gehört auch Hafiz Said, der als einer der Gründer der Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba gilt. Die USA haben ein hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. In Pakistan kann er sich frei bewegen. Wir können nicht hinnehmen, dass Amerika und die NATO pakistanischen Boden benutzen, um Massenmord an Muslimen zu begehen. Wir dürfen die Drohnenangriffe und die Präsenz der USA und ihrer Verbündeten in dieser Region nicht länger tolerieren. Doch die Drohnen beschäftigen längst auch die Mitte der pakistanischen Gesellschaft. Der pakistanische Terrorexperte Ahmed Rashid fasst die US-Politik so zusammen. Die Drohnen sind zum politischen Werkzeug der Obama-Administration geworden, um Pakistan auf den Kopf zu schlagen. Das Programm ist nicht nur eine Tötungsmaschine, sondern einer der wenigen Hebel, die Amerika gegen Pakistan ansetzen kann. Wie viele Drohnengeschosse schlagen in Pakistan ein? Wen treffen sie? Und wie viele Zivilisten sind unter den Opfern? Über diese entscheidenden Fragen gibt es keine gesicherten Daten. Der Deckmantel des Schweigens ist auffällig dick. Offiziell lehnt die pakistanische Regierung die amerikanische Drohnenpolitik ab, wie hier Außenministerin Hina Rabbani Kaur.
In our view, drones are not only completely illegal and unlawful.
Unserer Meinung nach ist der Einsatz von Drohnen komplett illegal und durch kein Gesetz sanktioniert. Er widerspricht internationalem Recht. Darüber hinaus sind Drohnen auch kontraproduktiv im Kampf gegen militanten Islamismus und Terror. Denn selbst wenn bei einem Angriff das Ziel Nummer 1 ausgeschaltet wird, gibt es anschließend 10 neue Ziele, weil die Militanten Zulauf bekommen. Inoffiziell gibt es eine Politik der stillen Zustimmung, vor allem vom wahren pakistanischen Machtzentrum, vom Militär und seinen Geheimdiensten. Ohne die millionenschweren Zuwendungen aus Washington ist Pakistans aufgeblähter Armeeapparat nicht überlebensfähig. Außerdem gehört das Militär inzwischen auch zu den Zielen pakistanischer Extremisten. Asad Munir ist Brigadegeneral im Ruhestand und war jahrelang für die Geheimdienste in den Stammesgebieten verantwortlich. Er befürwortet den Einsatz von Drohnen heute sogar öffentlich.
It's a big blow to Al-Qaida.
Das Drohnenprogramm ist ein schwerer Schlag für Al-Qaida. Die Organisation ist deutlich geschwächt. In den letzten 2-3 Jahren sind alle wichtigen Führer, die sich in den pakistanischen Stammesgebieten versteckt hielten, durch Drohnen vernichtet worden. Deswegen ist Al-Qaida heute eine schwache Organisation.
Al-Qaida is now a very, very weak organization.
Asma Jahangir, Pakistans bekannteste Menschenrechtlerin, widerspricht.
It's extrajudicial killings. This is all done in secrecy. It is something very scary.
Drohnen töten außerhalb des Rechts und das ist sehr gefährlich. Was passiert, wenn andere Länder Drohnen genauso straffrei einsetzen? Auch nichtstaatliche Akteure könnten in den Besitz von Drohnen gelangen. Es sprengt die Vorstellungskraft, wie zerstörerisch diese Technik des straflosen Tötens sein könnte. Drohnen sind keine Lösung, sondern unsere Regierung muss international kooperieren. Das ist harte Arbeit, aber es geht nicht anders. Der Weg für alle führt nur über Diplomatie und Politik. Doch im Moment gibt es keine Anzeichen für einen gemeinsamen, offenen Dialog über den Einsatz von Drohnen gegen den Terror. Das Misstrauen ist zu groß und die Interessen in der Region sind zu unterschiedlich. Die USA wollen Al-Qaida besiegen. Pakistan will verhindern, dass der große Feind Indien Einfluss gewinnt und pflegt deswegen Kontakte zu radikalen Islamisten wie den afghanischen Taliban. Die US-Drohnen fliegen weiter und vertiefen den Anti-Amerikanismus in der pakistanischen Gesellschaft.
Sandra Petersmann über den Drohnenkrieg der USA gegen den eigenen Verbündeten in Pakistan. Ich begrüße jetzt Wolfgang Kalek. Guten Abend.
Hallo.
Sie sind Rechtsanwalt und Leiter des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte. Sind gezielte Tötungen noch mit der UN-Menschenrechtserklärung vereinbar?
Mal ja, mal nein. Es kommt auf den Einzelfall an. In der Massivität, wie sie im Moment in Pakistan, in Jemen, Somalia von den USA ausgetragen werden, sind sie jedenfalls zum erheblichen Teil rechtswidrig.
So, und wenn wir jetzt die Rechtswidrigkeit etabliert haben, dann sagen Sie mir doch bitte mal, wann sind Sie denn legal und nicht rechtswidrig?
Also ich muss mich zunächst einmal dafür entschuldigen, weil es geht um die Interpretation von humanitärem Völkerrecht und da wird eine Sprache gebraucht und da werden Kategorien gebraucht, die nicht die meine sind. Nach diesen Kategorien ist eine Tötung dann erlaubt, wenn sie innerhalb eines bewaffneten Konfliktes stattfindet und wenn sie sich gegen ein legitimes militärisches Ziel richtet. Und ein legitimes militärisches Ziel sind halt solche Personen, die aktiv in einen Kampfverband eingegliedert sind. Keine Zivilpersonen. Und da sind die beiden großen Streitpunkte gleich benannt, nämlich handelt es sich bei den Orten, wo diese gezielten Tötungen stattfinden, um Teile eines bewaffneten Konfliktes? Und zweitens, sind die Leute, die dabei getroffen werden, Zivilpersonen oder sind sie legitime militärische Ziele?
Aber können denn diese Unterscheidungen tatsächlich noch so getroffen werden? Nehmen wir Somalia. Dort halten Piraten, glaube ich, immer noch insgesamt 8 oder 12 Personen gefangen. Das sind ja keine militärischen Personen in dem Sinne. Und trotzdem werden Drohnen auf die losgeschickt und man versucht die umzubringen.
Da sprechen Sie einen guten und richtigen Punkt an. Klar, in jedem von uns regt sich ein Reflex, den Entführungsopfern von Piraten in Somalia in irgendeiner Form beizustehen. Und das ist auch richtig so. Aber das hat, bitteschön, im legalen Rahmen zu bleiben. Und das, was in Somalia stattfindet, sind bestimmte Formen von Kriminalität, möglicherweise von grenzüberschreitender Kriminalität. Und dagegen muss mit den Mitteln der Kriminalitätsbekämpfung vorgegangen werden. Und man darf halt diese Grenze zwischen Mitteln der Kriminalitätsbekämpfung und dem, was im bewaffneten Konflikt erlaubt ist, nicht verwischen, so wie es die USA in den letzten 10 Jahren getan haben.
Herr Kalek, ist aber denn nicht genau diese, ich nenne es einfach mal Grauzone, die auch durch den Einsatz von Drohnen entstanden ist, ist denn das nicht genau der große Konflikt, der jetzt eben durch diese Mittel auch tatsächlich aufs internationale Parkett gerückt ist?
Also, es gibt eindeutig verbotene Fälle und das ist, wenn wir wie in Jemen oder in Somalia klar feststellen können, da herrscht kein bewaffneter Konflikt. Es gibt Fälle, nach denen die herrschende Meinung im Völkerrecht sagt, das ist erlaubt und dann gibt es die Grauzone. Also das sollte man auseinanderhalten. Ich gebe Ihnen recht, die Grauzone ist zu groß und es müsste in der Tat das humanitäre Völkerrecht in vielen Punkten klarer gefasst werden. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das im Wesentlichen in den Genfer Konventionen nach dem Zweiten Weltkrieg in Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg auf die damaligen Kriegsformen abgefasst wurde und dass da einiges reformbedürftig ist. Und dass da nach unserer Auffassung, also nach einer menschenrechtlichen Auffassung, zu viel erlaubt ist und nicht zu wenig, wie es manche sagen.
Entzieht sich denn das CIA und die Obama-Regierung ihren internationalen Verpflichtungen und dem Kriegsrecht?
Ja, schon spätestens seit September 2001 führen die USA uns ihr Rechtsverständnis, ihr Verständnis von internationalem Recht vor. Also solange wie das Recht auf ihrer Seite ist, finden sie es gut. Wenn es aber Hindernisse gibt, dann entweder stellen sie sich klar dagegen und sagen, es interessiert uns nicht, oder aber sie versuchen es umzuinterpretieren, wie im Falle von dem Drohnenkrieg, wo sie halt behaupten, das sei von ihrem Recht auf Selbstverteidigung gedeckt, wenn sie in verschiedensten Staaten der Erde Kriminelle oder krimineller Taten verdächtige Personen umbringen.
Aber ist denn nicht genau dieses Moment etwas, das den Einsatz, auch den, ja, sagen wir, unkontrollierten Einsatz und zunehmenden Einsatz von Drohnen dann auch möglich macht, weil kein internationales Reglement das bisher gefasst hat?
Also ich glaube schon, dass man das mit internationalem Recht auch in den Griff bekommt und dass man schon auch jeden einzelnen Fall danach beurteilen könnte, wenn alle Informationen vorliegen. Aber es sind eben zwei Probleme. Das eine ist, Militär und Geheimdienste arbeiten im Verborgenen. Was wissen wir denn, was da tatsächlich in dem pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet passiert? Da sind zwei Deutsche getötet worden. 2010, 2012, was haben wir denn für Informationen darüber, die es uns erlauben würden, das Ganze tatsächlich auch mit einiger Sicherheit irgendwie zu beurteilen? Das ist das eine Riesenproblem und es wird immer ein Problem sein, weil Militär und Geheimdienste natürlich das Gegenteil von transparent sind und sie werden sich auch nicht davon überzeugen lassen, dass sie jetzt in diesen Fällen transparenter werden. Ja. Und das zweite große Problem ist, dass es natürlich Gerichte geben müsste, die dann gegebenenfalls rechtswidrig, völkerrechtswidriges Verhalten auch solcher starken Mächte wie der USA tatsächlich aburteilen könnten. Und das gibt es eben auch nicht. Die USA selber hat in den letzten 10 Jahren unter Beweis gestellt, dass sie nicht bereit sind, auch Rechtsbrecher aus dem eigenen Land vor ihre Gerichte zu stellen. Und ein internationales Forum, vor dem sich US-Militärs oder Geheimdienste zu verantworten haben, ist im Moment noch nicht in Sicht.
Mit Wolfgang Kaleck sprach ich vor unserer Sendung. HR2 Kultur, der Tag. Die Drohne über uns, so unsichtbar sie fast immer bleiben, werden sie doch die gesamte Kriegsführung verändern. Das behaupten wir zumindest heute. Während George W. Bush noch zaghaften Gebrauch von Drohnen machte, ist Obama ein großer Freund der gezielten Tötung im Antiterrorkampf. Sehr zum Verdruss seiner liberalen Parteifreunde übrigens. Welche Strategie hinter der US-Drohnenpraxis steht, berichtet Silke Hasselmann.
The US military launched more drone missile strikes today, this time inside Afghanistan.
Als fliegende Abschussrampen für Präzisionsraketen haben die USA ihre Drohnen seit Anfang 2009 mehr als 3000 Mal eingesetzt. Über 2000 Menschen sind dabei gestorben, jede Menge mittleres Al-Qaida-Personal, Taliban-Fußvolk, aber auch hochrangige Terrorfunktionäre.
Fatullah Massoud, the Pakistani Taliban leader who was killed by a US drone strike last year.
In Washington bedauern sie die zahlreichen zivilen Opfer, doch Präsident Obama findet, dass ein Drohnenangriff noch immer die am wenigsten verheerende Art der Kriegsführung ist, weil relativ präzise. Und im Krieg sehen sich die USA, erklärt am 11. September 2001 durch Al-Qaida.
The US is in an armed conflict with Al-Qaida as well as the Taliban and associated forces.
Auch sind die vom Air Force Stützpunkt in Nevada aus ferngesteuerten Drohnen sehr teuer, jedoch weder finanziell noch politisch so kostspielig wie Kampfjets samt Piloten, gar Bodentruppen. Das gilt auch und gerade für Pakistan. Obwohl es immer wieder Spannungen mit Pakistans Regierung gibt, die Amerikaner wollen den Terroristen klarmachen, wir jagen und wir finden euch. Denkt gar nicht daran, uns noch einmal anzugreifen. Diese Logik heißen die meisten Amerikaner gut, trotz der Frage, ob der US-Staat Menschen ohne den Hauch eines transparenten Gerichtsverfahrens gar Schuldspruches töten können darf. Eine andere Sorge treibt Gordon Adams von der American University um. Mit dem Drohneneinsatz verwische die Grenze zwischen Militär- und Auslandsgeheimdienst zusehends. Das beginne schon beim Aufklärungseinsatz.
The intelligence community and the military have generally in past been fairly different from the.
Das Militär braucht Aufklärung, um gegebenenfalls bewaffnet zu agieren oder zu reagieren. Die CIA jedoch hat die Aufgabe der Administration, möglichst objektive Berichte über den Zustand eines Landes einer fremden Regierung zu liefern.
The CIA has become more operational. It's now flying the predators. It's shooting at people, actually firing hellfire missiles.
Doch seit 10 Jahren fliegt die CIA selbst die Predator-Drohnen, schießt auf Menschen, feuert die Hellfire-Raketen ab, sendet sogar bewaffnete Leute in fremde Länder, sagt Gordon Adams. Damit wird die CIA zum direkt Beteiligten, was die Objektivität ihrer Lageanalysen färben kann. Diese verstärkten und vermischten Drohneneinsätze geben der CIA einen bislang unerreichten Einfluss auf die Politik, wenn es um den Umgang mit anderen Ländern geht.
It gives them a stake in policy they did not have before, and that's a subject of concern because it can color the objectivity of their analysis of another country.
Silke Hasselmann berichtete, und damit sind wir mittendrin in einer großen Diskussion um den Einsatz von Drohnen. Zu Gast hier im Studio ist Dr. Niklas Schörnig von der HSFK, also der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend, Herr Schörnig. Ist die Drohnenpolitik von Obama die Fortsetzung von George W. Bushs kriegerischer Landinvasion, diesmal mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts?
Ja, guten Abend, Herr Westphal. Da ist ganz klar eine Linie zu sehen. Also wir haben seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes vermehrt Hightech-Kriege westlicher Staaten, in denen einfach die westliche Technologie zu einer sehr starken Überlegenheit führt. Drohnen sind eine ganz konsequente Fortsetzung bestimmter Technologien, die hier auch schon zum Einsatz kamen. Verbesserte Aufklärung, früher mit Satellit, heute mit der Drohne. Die Möglichkeit, unerkannt in Luftraum einzudringen. Früher hatte man den Stealth Fighter, heute die kleine Drohne, in Zukunft die für Radar unsichtbare Stealth Drohne. Mhm. Wir haben eine Vernetzung der Einheiten. Die Drohne sendet ihre Daten in Echtzeit auf die Monitore der Entscheider, der Piloten, derjenigen, die die Raketen auslösen. Da sind ganz viele Elemente schon drin in der Drohne, die wir schon seit einigen Jahren in der Entwicklung sehen.
Das, was meine Kollegin Silke Hasselmann ja gerade aus Washington berichtete, war ja auch, dass die Vermischung von Entscheidungskompetenz von Militär und Geheimdienst ja schon faktisch stattfindet. Das war ja etwas, was vielleicht zu früheren Zeiten nicht so eng zusammenlief.
Also ich denke, man muss hier auch unterscheiden, das wurde in einem der Berichte vorher auch schon angesprochen. Also wir haben auf der einen Seite das US-Militär, das Drohnen in bewaffneten Konflikten einsetzt, und auch, da würde ich dem vorherigen Sprecher recht geben, im Rahmen des Völkerrechts. Und wir haben auf der anderen Seite die CIA, die die Drohnen einsetzt, in einer Grauzone oder jenseits des Völkerrechts. Das kann man noch auseinanderhalten, und ich glaube, dass das Militär auch ein Interesse hat, das auseinanderzuhalten, weil eben das Vorgehen der CIA an vielen Stellen auch nicht den Maßstäben entspricht, die amerikanische Militärs auch an sich selbst stellen. Da werden einfach mal, bekannter Fall, Frühstadien von Software eingesetzt, wo man sagt, die sind noch nicht genau genug, aber wir wollen trotzdem jetzt die Drohne einsetzen. Da werden möglicherweise bestimmte Prozeduren, die das rechtliche Fragen nicht beachtet, die das amerikanische Militär dann doch stärker im Blick hat. Also da glaube ich, von militärischer Seite wird das schon als Problem empfunden, dass die CIA hier so sich diese Waffen auch zu eigen macht.
Hm. Obama sagt ganz klar, wir brauchen das, um den Antiterrorkampf an den Orten und Lokalitäten zu führen, wo der Terror geboren wird, zum Beispiel Afghanistan oder in Pakistan, gerade in Pakistan. Ist denn das nicht auch so, dass damit auch eine Situation entsteht, die selbstverständlich einen Verbündeten wie zum Beispiel Pakistan ständig vor den Kopf stoßen muss?
Das Problem, also
es gibt ja keinen Krieg mit Pakistan, es ist ja ein Verbündeter der Vereinigten Staaten von Amerika, und trotzdem.
Das ist grundsätzlich richtig. Man kann natürlich aber schon davon ausgehen, dass die pakistanische Regierung zumindest inoffiziell
davon weiß.
Ja. Und die Sache auch gar nicht so problematisch empfindet. Das Völkerrecht würde sogar, wenn das tatsächlich stimmen würde, würde es sogar die Handlungen der Amerikaner legalisieren, weil auf Einladung eines Staates darf man durchaus militärisch in einem anderen Staat aktiv werden. Insoweit glaube ich, dass die pakistanische Regierung einfach in einer extrem problematischen Lage ist, weil sie einerseits natürlich der eigenen Bevölkerung klar machen muss, warum kommen denn da Menschen um, Zivilisten durch amerikanische Drohnen. Auf der anderen Seite aber auch ganz froh ist, dass die Amerikaner hier gewisse dreckige Arbeiten übernehmen.
Hm. Viele sagen ja, dass die Drohnen deshalb, ich sage das jetzt mal ganz salopp, hundsgemein und unfair sind, weil sie keinem eine Chance geben, der davon erfasst wird. Aber das ist ja in einer kriegerischen Situation oder in einer bürgerkriegsähnlichen Situation ähnlich, wenn man Scharfschützen hat, die ungefähr 2 Kilometer weiter weg sitzen.
Ja, also würde ich Ihnen völlig recht geben. Also man kann sich schon manchmal die Frage stellen, warum eine Sprengfalle, wo jemand ein paar hundert Meter entfernt guckt und auf einen Auslöser drückt, wenn ein Fahrzeug vorbeikommt, warum wir das moralisch als problematisch empfinden. Aber die Tatsache, wenn ein Drohnenpilot in Tausenden von Kilometern Entfernung eine Rakete auslöst, bei uns weniger Problem verursacht. Also ich denke, dass das schon auf einer ähnlichen Ebene liegt. Mhm. Und wir wissen auch aus der Militärgeschichte, dass das Töten aus dem Hinterhalt eigentlich in allen Armeen immer hochproblematisch war. Also es hat sehr lange gedauert, bis Scharfschützen auch akzeptiert waren in der Armee, weil sie auch von ihren Kameraden, gerade im Ersten und Zweiten Weltkrieg, sogar von den eigenen Kameraden als Mörder bezeichnet wurden.
Das war Dr. Niklas Schörnig von der HSFK. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Auf jeden Fall haben wir jetzt verstanden, dass wir immer noch in einer Grauzone leben in dieser Frage, was den Einsatz von Drohnen angeht. HR2 Kultur, der Tag. Unbemannt, unbemerkt und unaufhaltsam. Die Drohne über uns, so unsere Sendung heute. Tatsächlich erfüllen sich hier auch Fantasien von Hightech-Krieg und Big Brother. Kein Wunder, dass der Drohneneinsatz auch Fantasien weckt, denn dieser Merger aus Natur und Elektronik ist guter Stoff für Geschichten. Hier unsere erste kleine zivile Drohnenkunde.
Guten Abend, meine lieben Freunde. Heute Abend habe ich Ihnen aus den Vereinigten Staaten von Amerika eine Kolibri-Drohne mitgebracht. Die Kolibri-Drohne gehört mit zu den eindrucksvollsten ihrer Gattung, den sogenannten Spionagedrohnen. Sie besticht durch ihre prächtigen Farben, die zwischen einem hellen Lila-Ton am äußeren Ende des Flügels in einen Türkiston am Bauch changiert. Sie ist dabei kaum länger als ihre Handfläche, meine Damen und Herren, nicht einmal breiter als ihr Daumen und wiegt nur etwa 19 Gramm. Bis 2011 hat noch kein Europäer je eine solche Drohne freigesehen. Denn vor allem engagierte Amerikaner arbeiten in großen Zuchtvolieren an der Fortpflanzung dieses Tierchens. Noch ist der Flug der Kolibri-Drohne allerdings etwas behäbig. Sie kann aber bereits in der Luft stehen. Allein durch ihren filigranen Flügelschlag vermag es die Kolibri-Drohne, sich in die Lüfte zu schwingen. Sie benötigt damit nicht, wie andere Artgenossen, einen zusätzlichen Raketenantrieb. Experten arbeiten aber bereits daran, das Flugverhalten und den Flügelschlag noch zu optimieren. Der Flug ist ja allgemein eine ganz unerhörte Technik. Im Bauch dieses putzigen Lilliputaners befinden sich ein Motor, eine Batterie sowie ein Kommunikationssystem, das die Fernsteuerung der Drohne ermöglicht. Das wichtigste Werkzeug dieser kleinen Informationsraubvögel will ich Ihnen allerdings nicht vorenthalten. Unter dem länglichen und spitzen Schnabel sitzt eine kleine Kamera, die detailliertes Bildmaterial von Außenanlagen und Innenräumen liefert. Mit bloßem Auge ist sie kaum zu erkennen. Allerdings ist der Gesang dieses Spionage-Kolibris sehr leicht zu bestimmen. Ein lautes, dumpfes Brummen kündigt sein Kommen schon von weitem an. Die Kolibri-Drohne ist sehr hungrig. So setzt sie eine Batterie in 11 Minuten Flugzeit um. Danach muss sie, wie unsere Aufnahmen zeigen, wieder gefüttert werden. Wir haben eines dieser seltenen Exemplare in den Frankfurter Zoo mitgenommen. Und gleich beschäftigen wir uns mit der gemeinen Hausdrohne. Ein Haustier für jedermann.
Nun gut, es ist in Ordnung. Wir haben es jetzt verstanden. Es brummt, es summt, es ist ja fast ein ärgerliches Geräusch. Man wünscht sich fast eine Fliegenklatsche dabei. Aber glauben Sie nur nicht, dass wir alles das, was wir gerade erzählt haben, erfunden haben. Die gibt es tatsächlich. In unserer kleinen Drohnenkunde haben wir nur das gesagt, was ist. Hightech-Drohnen haben natürlich ihren Preis. Und bevor der runterkommt, kaufen Sie sich lieber einen ferngesteuerten Modellhubschrauber im Kaufhaus. HR2 Kultur, der Tag. Wir schauen auf den Einsatz von Superdrohnen und die damit verbundenen rechtlichen Implikationen. Der Alltag beweist, diese Technik und elektronische Entwicklung vollständig abzulehnen, wäre absurd. Jens Wellhöhner über die zivile Nutzung von Drohnen.
Das UFO ist bereit zum Start. Rund wie eine fliegende Untertasse hat es vier Beine aus Kunststoff. Es ist klein, nur einen Meter im Durchmesser. Jetzt steht es auf einer Wiese in Kassel und wartet auf das Startsignal. Die Kameradrohne hebt ab und steigt senkrecht auf, wie ein Hubschrauber. Sechs kleine Rotoren drehen sich und halten die Drohne waagerecht in der Luft. Schnell fliegt sie hin und her über die Wiese und über den Kopf von Florian Solte. Der hat eine Fernsteuerung in den Händen, wie bei einem Modellflugzeug.
Man hat einen Stick fürs Gas geben, womit man im Grunde den Gesamtschub kontrolliert. Einen, um die Neigung in die vordere und in die rechte Achse und einen, um sich um die eigene Achse drehen zu können.
Florian Solte arbeitet für iBotics, einen Hersteller von Kameradrohnen. Er nennt die Fluggeräte lieber Kopter, sozusagen als kleine Brüder des Helikopters. Neben ihm schaut Christian Dolata den Flug gespannt zu. Der Ingenieur ist ein Kunde des Kasseler Kopterherstellers und braucht ein neues Modell für seine nächsten Aufträge.
Wir setzen das unter anderem im Geoinformationsbereich ein. Das heißt, wir überfliegen Waldgebiete und untersuchen Schadstellen oder Anpflanzungen von Jungbäumen oder Befall durch den Borkenkäfer. Das Interessanteste sind eigentlich die archäologischen Ausgrabungen. Eine alte Burg oder eine Siedlung oder wo stand welches Haus mit welcher Ausrichtung, das lässt sich relativ einfach dann sagen.
Kopter sind klein, wendig und können bei jedem Wetter fliegen. An der Unterseite des Kopters ist eine Kamera montiert, die gestochen scharfe Luftbilder und Videos produziert. Und das aus geringer Höhe, meist um die 200 Meter über dem Boden. So erkennt sie Einzelheiten, die Satelliten- oder Flugzeugkameras verborgen bleiben. Jörg Lamprecht, Chef von iBotics.
Ferner wird jede Baustelle damit vermessen. Wir können Grabungen ausmessen, wir können 3D-Modelle von Minen erstellen, wir können Wilddiebe in Namibia fangen und Pinguine am Südpol zählen.
Der fliegende Alleskönner mit dem scharfen Blick wurde ursprünglich fürs Militär entwickelt. Zivil wird er in Deutschland erst seit wenigen Jahren genutzt. Aber schon hat er Datenschützer alarmiert. Denn theoretisch könnte man mit Kameradrohnen jedes Grundstück ausspionieren, ohne viel Aufsehen. Denn der Motor eines Kopters ist vom Boden kaum zu hören. Der Kasseler Firmenchef verweist da aber auf Gesetze. Wer zum Beispiel in Hessen eine Drohne fliegen lassen will, braucht dafür immer eine Genehmigung des zuständigen Regierungspräsidiums.
Ja, man braucht eine Jahresgenehmigung vom RP und man braucht auch immer die Genehmigung des Grundstückseigentümers, auf dem man sich befindet. So, das heißt, wenn ich jetzt über ein Haus fliegen möchte, muss ich vorher den Grundstückseigentümer fragen, darf ich das? Und wenn der mir seine Einwilligung gibt, dann darf ich es erst machen. Ansonsten muss ich leider draußen bleiben.
Wie man die Einhaltung dieser Regeln aber im Einzelfall kontrollieren soll, das bleibt offen. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einer Änderung des Luftfahrtgesetzes, um die Zulassung der Kopter strenger zu regeln. Im Moment lassen vor allem Behörden die Kameradrohnen aufsteigen. Für Privatpersonen ist so ein Fluggerät teuer. 30.000 Euro muss man schon dafür hinlegen. Aber wenn der Preis in Zukunft sinken sollte, könnte es auch bald mehr Kameradrohnen am Himmel geben.
Jens Wellhöhner berichtete, vielleicht dient also der kriegerische Einsatz von Drohnen letztlich der zivilen Nutzung, die allemal bevorzugter ist als die mörderischen Optionen. Ein uralter Konflikt steht dabei aber wieder im Raum, der zwischen Mensch und Maschine. Der Tag auf HR2 Kultur. Der Drohneneinsatz in Militär- und Zivilgesellschaft steht noch am Anfang, wird aber, und daran besteht kein Zweifel, viel mehr Raum in unserer Zukunft einnehmen. Die Europäische Union wurde wieder einmal spät auf die Entwicklung aufmerksam und schuf ein Forschungsprojekt. INDECT heißt es. Was hier herausgefunden werden soll, berichtet Leon Stäbe.
Stellen Sie sich vor, eine Drohne steigt vollautomatisch auf und verfolgt Sie, wenn Sie sich irgendwie verdächtig verhalten. Sagen wir mal, wenn Sie länger vor einem Haus stehen bleiben. Die Drohne schickt dann ein Foto von Ihnen an einen Zentralcomputer, der gleicht das Bild mit Informationen anderer Kameras oder mit Daten aus dem Internet ab. Wissenschaftler arbeiten genau an solch einem, wie Sie sagen, intelligentem Überwachungssystem. Das Forschungsprojekt INDECT wird von der Europäischen Union mit rund 11 Millionen Euro gefördert. Es soll die Verfolgung von Straftätern in Städten erleichtern. Doch die Piratenpartei spricht vom umfassendsten Überwachungsprogramm, das je installiert werden sollte. Und die Hackergruppe Anonymous warnt per YouTube vor den Gefahren von INDECT.
Das Ziel des Projektes ist es, durch Auswertung von Bildern aus Überwachungskameras des öffentlichen Raums und vielen weiteren Online-Datenquellen automatisch strafrechtliche Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren.
Manche halten das für eine Verschwörungstheorie, die nur in Science-Fiction-Romanen vorkommt. Aber die Pläne sind durchaus real. Es soll eine Technologie entwickelt werden, die verdächtiges bzw. abnormales Verhalten im öffentlichen Raum erkennen kann. Wobei die Frage ist, was genau abnormal ist. Wenn zum Beispiel eine Überwachungskamera einen Mann filmt, der minutenlang an der Tür seines Autos steht und nicht einsteigt, dann könnte der Mann ein Autodieb sein, aber er könnte einfach auch nur seinen Schlüssel suchen. Diese kleine Unterscheidung kann das System wahrscheinlich nicht vornehmen. Aber es könnte etwas anderes tun. Die Videokamera meldet das für sie abnormale Verhalten an eine Zentrale. Das Bild des Mannes wird mit Fotos aus sozialen Netzwerken abgeglichen. Zeitgleich wird automatisch eine Drohne in Bewegung gesetzt, die die verdächtige Person verfolgt und die Polizei benachrichtigt. Schon allein die Vorstellung eines solchen Plans macht dem FDP-Europaabgeordneten Alexander Alvaro große Sorgen.
Wenn öffentliche Kameras im öffentlichen Raum zusammengeschaltet werden, gleichzeitig Internetseiten durchforstet werden, gleichzeitig möglicherweise Drohnen über den Köpfen der Menschen kreisen, da sind Willkür Tür und Tor geöffnet. Indekt macht mir vor allen Dingen deswegen Sorgen, weil es ein enorm hohes Potenzial einer Grundrechtsgefährdung hat, nämlich die Privatsphäre.
Die Kommission verteidigt das Projekt. Schließlich gehe es darum, die Bürger vor Verbrechen zu schützen. Die Polizei würde bereits erfolgreich mit Drohnen arbeiten. Außerdem sei die Flut von Überwachungsdaten heutzutage so groß, dass der Mensch die Informationen nicht mehr alleine verarbeiten kann. Deshalb müsse es eine Maschine tun. Und der Markt für intelligente Überwachungssysteme sei ein Zukunftsmarkt. In diesem Bereich zu forschen, könne sich für Europa lohnen, glaubt die Kommission. Die Internetaktivisten halten dagegen.
Indekt wird unsere Freunde kennen und wissen, wo wir arbeiten. Indekt wird beurteilen, ob wir uns normal oder abnormal verhalten. Wir sind Anonymous. Lasst uns zusammenstehen. Erwartet uns.
Noch handelt es sich bei Indekt um ein Forschungsprojekt. Aber für die Gegner ist es nur eine Frage der Zeit, bis die voll vernetzte und vollautomatische Drohne tatsächlich zum Einsatz kommt.
Tja, wenn es die Europäische Union, so wie wir sie kennen, dann noch gibt. Leon Stäbe berichtete aus Brüssel. Also vielleicht doch ein bisschen Big Brother is watching you. Jutta Weber, guten Abend.
Guten Abend, Herr Westphal, ich grüße Sie.
Sie sind Professorin für Medienwissenschaften an der Universität in Paderborn. Also ist das, was wir da jetzt gerade gehört haben, dass eine Gefahr besteht, dass alles ausgeleuchtet wird, alles observiert wird, auch unter anderem mit Drohnen, die nur ein Komplementär sind fürs Internet, für Kreditkarten und so weiter und so fort. Ist das ein riesiger Sicherheitsplot?
Ich würde nicht von einem Sicherheitsplot sprechen. Ich glaube, was interessant daran ist, ist, dass Sicherheit zunehmend ein also sehr ubiquitärer Begriff wird, dass sich um sich alles um Sicherheit dreht und dass man manchmal sich fragen muss, wie weit Verhältnismäßigkeit in der Anwendung der Mittel noch gegeben ist. Sie haben ja sehr schön dieses oder der Beitrag hat sehr schön das Szenario geschildert, das Indekt auch selber vor Augen hat, wo man einfach fragen muss, ne, ist das Verhältnis zwischen Kriminalitätsbekämpfung, was ja das dezidierte Ziel eines Projekts wie Indekt ist, und der aufgewandten Technologie gerechtfertigt?
Nun gehen Sie ja, Frau, ja, nun gehen
Diese
Sie
Frage
ja,
wird nicht mehr gestellt.
Frau Weber, Sie gehen ja noch ein bisschen weiter. In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, da behaupten Sie ja, ich rephrasiere das jetzt, militärische Hightech-Sicherheitsstrategien in der Verbrechensbekämpfung mündet in totaler Überwachung.
Ja, wie gesagt, ich würde nicht totale Überwachung sagen. Was interessanter ist, ist, diese Technologien, die Sie hier in der Sendung sehr schön beschrieben haben, kommen alle zum Großteil aus dem militärischen Bereich und werden jetzt peu à peu zunehmend für den zivilen Bereich genutzt. Und was daran interessant ist, ist, dass bestimmte Strategien, die man im Militär hat, wie zum Beispiel netzwerkzentrierte Kriegsführung, sie jetzt im zivilen Bereich wiederfinden, was dann bei uns vernetzte Sicherheit heißt. Und sozusagen die Idee ist, einen Raum, also jetzt Indekt zum Beispiel, einen städtischen Raum mehr oder weniger komplett zu kontrollieren. Und die Frage wiederum, wozu? Wo ist sozusagen hier die Verhältnismäßigkeit der Mittel gegenüber dem Zweck, den man erreichen will.
Dann werden Sie selbstverständlich die Argumente von allen jenen kennen, die mehr Sicherheit fordern. Sie sagen, in dem Moment, wo man Videokameras auf U-Bahnhöfen installiert, und zwar auf jedem, sinkt die Rate der Raubüberfälle und Kriminalität.
Das ist ein sehr pauschales Argument, wenn Sie genau gucken, was mit Kameras passiert. Also die besten Ergebnisse, die man mit Überwachungskameras erzielt, sind in Parkhäusern, und zwar die, die mit Kameras ausgestattet sind, die sind sicherer, da werden die Autos nicht mehr gestohlen. Bei Überfällen, gerade bei gewalttätigen Überfällen, nützen die Kameras sehr oft nichts, weil das sozusagen ja schon die Reflexion voraussetzt. Und wenn Sie jetzt kein geplantes Verbrechen im Kopf haben, sondern eins, das vielleicht auch aus einem emotionalen Impuls geschieht, dann denken Sie nicht lange über Kameras vorher nach. Und darüber gibt es auch Untersuchungen, das ist relativ gut belegt. Und außerdem, es wird ja immer vorgegaukelt, dass das dann wirklich zu Sicherheit führt. Also wenn das nicht vermeiden kann, können Sie immer nur ex post vielleicht mit den Bildern der Sicherheitskameras, die auch je nach Kameras oft überhaupt nicht gut genug sind, um jemanden erkennen zu können, immer nur im Nachhinein sich ansehen, was passiert ist und so einen Täter verfolgen, aber nicht die Tat vermeiden. Und es ist ja auch gleichzeitig die Frage, die Kriminalitätsrate in Deutschland ist in den letzten Jahren gesunken. Sie ist nicht gestiegen, aber es wird permanent auch von den Medien so ein Szenario vorgeführt, wie groß unsere Bedrohung ist. Wir sind eines der sichersten Länder dieser Erde.
Nun hatten wir ja in unserer Sendung auch darüber erfahren, dass es inzwischen Grauzonen gibt, in denen unter anderem auch die Drohnen auch militärisch eingesetzt werden, auch in jenen Gebieten, wo man keine offizielle Kriegserklärung hat und trotzdem werden sie dort eingesetzt. Ist diese Grauzone in der Zivilgesellschaft schon angekommen, dass Dinge getan werden, eine Techno-Security in der Bekämpfung des Nicht-Kalkulierbaren, so wie Sie sagen, schon praktiziert wird? Ich meine, wir haben ohnehin Mobiltelefone, Kreditkarten, E-Mail-Kommunikation, Chat, Rooms und so weiter und so fort. Ist das alles noch kontrollierbar?
Das ist sicherlich nicht mehr alles kontrollierbar und teilweise, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, wird es ja auch von der Polizei, es gibt jetzt schon ein, zwei Fälle, zum Beispiel der Einsatz der Drohne in Niedersachsen bei dem vorletzten Castor-Demonstration war zum Beispiel nicht abgesegnet. Also teilweise werden die auch eingesetzt, ohne dass die Genehmigung dafür vorliegt. Also da sehen Sie schon, dass so Grauzonen ausprobiert wird, was jetzt natürlich zunehmend schwieriger wird, je größer auch die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema wird und auch die Nachfragen häufiger werden, wann was legitim ist. Gleichzeitig haben Sie aber auch Spielzeug, also wenn Sie jetzt in den privaten Bereich gucken, also Sie hatten jetzt in der Sendung ja die sehr teuren Drohnen, die man für professionelle Sachen nimmt, aber Sie können sich auch genauso gut vorstellen, es gibt eine A-Drone, die haben wir auch im Studium mal für den Studierenden ausprobiert, die kostet 200 €, die können Sie mit einem iPod steuern, wo Sie eigentlich auch schon den Nachbarn ganz gut mit in den Garten gucken können. Sie können mit einer Minikamera, die Sie für 20 € kaufen können und draufsetzen können, dann können Sie nicht in Echtzeit gucken, aber sich hinterher den Film angucken, können Sie ganz gut sehen, was so in dem Gebiet passiert ist, dass sie überflogen haben in HD-Qualität.
Das zeigt ja eigentlich nur, dass genau diese Entwicklung noch gar nicht so richtig angefangen hat. Das geht jetzt erst richtig los. Das war Jutta Weber, Professorin für Medienwissenschaften an der Universität in Paderborn. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Das ist doch lächerlich.
Ja, ich weiß. Die drei Gesetze, euer perfektes Rundum-Schutzsystem.
Ein Robot kann einem Menschen keinen Schaden zufügen. Das erste Gesetz der Robotik.
Ja, ich habe eure Werbespots gesehen. Aber lautet das zweite Gesetz nicht, dass ein Robot jedem Befehl, den er von einem Menschen bekommt, gehorchen muss? Was, wenn er den Befehl kriegt, zu töten?
Unmöglich. Das stünde in Konflikt mit dem ersten Gesetz.
Richtig, aber im dritten Gesetz steht, dass ein Robot sich verteidigen darf.
Ja, aber nur, wenn das nicht in Konflikt mit dem ersten oder zweiten Gesetz steht.
Sie wissen doch, was man sagt. Gesetze werden gemacht, um gebrochen zu werden.
Das war ein Auszug aus dem Science-Fiction-Film I, Robot mit Will Smith aus dem Jahr 2004. Hollywood wusste also schon früher, wohin die Entwicklung geht. Ich begrüße jetzt Professor Günther Voss. Guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Sie sind an der Universität in Chemnitz, Professor für Industrie- und Techniksoziologie. Kommen wir diesen Szenarien, was wir da gerade gehört haben, aus einer Hollywood-Produktion trotzdem immer näher? Roboter machen sich selbstständig, das Computerspiel findet dann plötzlich in der Realität statt und wir können es nicht mehr kontrollieren?
Naja, wir kriegen eine Ahnung davon, dass das auf uns zukommt. Die ersten Schritte der Technologie sind gemacht und wir sehen ja am Thema Drohnen im militärischen Bereich, wie hochentwickelt das schon ist. Und ich glaube, dass da noch manches auch in den Laboren entwickelt wird, wovon wir jetzt noch nichts ahnen. Also das heißt, die Big Brother-Szenarien und dann auch die Szenarien der sich verselbstständigen Roboter sollten wir langsam anfangen ernst zu nehmen. Das ist nicht nur Fiction. Das heißt, mit Ihrem Thema jetzt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir uns als Gesellschaft, auch als Einzelne dazu verhalten, also auch uns davor schützen. Nicht zuletzt der Gesetzgeber ist da gefragt.
Herr Voss, wir haben in dieser Sendung auch erfahren, dass die Drohnenpiloten, die zum Beispiel die Drohnen über Pakistan steuern, die sitzen ungefähr 8.500 Meilen weit weg von dem eigentlichen Einsatzort. Die haben das auf dem Bildschirm und die entscheiden dann auch, wahrscheinlich nicht als Einzelner, aber dann in der Befehlsstruktur wird es so erhalten bleiben, kommen da einfach Hemmungen abhanden, zum Beispiel zu feuern?
Ja, natürlich. Also das ist schon länger bekannt, dass Distanzwaffen, und das fängt schon beim Fallenbogen an, geht über das Gewehr, dann zur Artillerie und schließlich dann Kampfflugzeuge, diejenigen, die dann wirklich Gewalt anwenden, mehr oder weniger legitimiert, darüber will ich jetzt gar nicht reden, nicht mehr dem Gegner ins Auge schauen und damit also ganz humane Verzögerungen und Hemmungen, Gewalt auszuüben, damit ausgeschaltet werden. Das ist hinlänglich nachgewiesen. Und was wir jetzt erleben mit Drohnen, ist allein aufgrund der großen Distanz und der nochmal sehr viel abstrakteren technischen Vermitteltheit eine neue Stufe von dem. Und es gibt ja erste Berichte darüber, wie es diesen Piloten dabei geht. Die sehen das wirklich mehr oder weniger als ein Telespiel. Die wissen abstrakt zwar, was sie für eine Verantwortung haben und stecken natürlich auch in einer komplexen Befehlskette. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber dieser Tötungsakt ist nichts anderes als ein technischer oder vielleicht sogar ein administrativer Akt.
Muss man sich nicht trotzdem vorsehen, Herr Voss, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und die zivile Nutzung weit stärker fördert in diesem Bereich?
Ja, natürlich, das ist immer so bei der technischen Entwicklung. Da könnten wir jetzt auch, wenn wir wollen, technisch ganz weit in der Geschichte zurückgehen. Jede Technik hat ihre Nutzungsformen und sie können zivil und zivilisiert eingesetzt werden, aber ganz viele Techniken haben eben auch Nebenfolgen und das ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema, mit dem man sich auf jeder Stufe der technischen Entwicklung auseinandersetzen muss. Und es gibt die einen, die das also massiv befürworten aus Gründen der reinen Technologieentwicklung oder aus ökonomischen Gründen. Das Argument haben wir, glaube ich, auch vorhin auch schon mal gehört. Oder eben aus Gründen der, was weiß ich, jeweiligen Anwendung, also in dem Fall jetzt das Sicherheitsthema. Und dem müssen aber auch diejenigen gegenübertreten, die auf Grenzen hinweisen. Und bis hinein in unsere Verfassungsordnung ist es wichtig, dass nicht alles in jeder Hinsicht umgesetzt wird, was machbar wird, egal worüber wir jetzt reden.
Aber das folgt doch wahrscheinlich dann letztlich doch dem Motto, was gemacht werden kann, wird auch gemacht.
Es wird zumindest technisch versucht zu machen und ich betone nochmal, es geht dann darum, dass gesellschaftlich, also zum Beispiel rechtlich, überlegt wird, wie weit kann das gehen, was da zu machen ist. Und da fallen einem ja eine Menge Themen ein. Also das sind nicht nur die Drohnen, sondern Sie haben ja schon über Roboter gesprochen, die zunehmend autonome Systeme werden. Die ganze Thematik der Vernetzung von Daten, also in jeder Hinsicht Datensicherheit, aber auch Nanotechnologie. Und ich habe gerade auch nochmal ein bisschen rumgegoogelt. Also die ersten Nanorobots werden versucht anzuwenden. Das ist nochmal eine ganz neue Dimension, die da auf uns zukommt.
In der Medizin ist das dann?
Ja, das ist erstmal medizinisch, aber das können Sie dann potenziell auch nochmal ganz anders einsetzen. Und ich habe auch ein bisschen rumgegoogelt, wie klein denn inzwischen diese Drohnen sind. Wir reden jetzt nicht nur mehr über Predators, sondern wir reden über Mini-Drohnen, die also 100 Gramm schwer sind, die man auch, das hat ja die Kollegin vorhin schon gesagt, für noch nicht mal 300 Euro sich kaufen kann. Und da gibt es Experimente, dass sie noch kleiner werden, nämlich Handteller groß, vielleicht sogar irgendwann mal Insekten groß und dann eingesetzt werden, militärisch, polizeilich. Und da würde ich sagen, spätestens da, allein aufgrund dieser technischen Unsichtbarkeit, muss die Öffentlichkeit also zumindest ausgesprochen aufmerksam sein. Und ich will jetzt dieser Technologie einfach nicht nur verteufeln, das liegt mir sehr fern, aber man muss eben gesellschaftlich verantwortlich damit umgehen, so pauschal das jetzt erstmal klingt.
Das war eine ernste Warnung von Professor Günter Voss aus der Universität in Chemnitz. Haben Sie vielen Dank, Herr Voss, und auf Wiederhören. Halten Sie das alles, was wir heute in Sachen Drohnen vorgestellt haben, vielleicht für Fiktion? Einiges, was man dafür hält, gibt es bereits. Wir haben es schon angedeutet. In unserer Hand- oder auch Hosentasche. Das iPhone als Flugschein für eine Drohne.
Guten Abend, meine lieben Freunde. Nachdem wir uns gerade mit der exotischen Kolibri-Drohne beschäftigt haben, wollen wir uns nun der gemeinen Hausdrohne zuwenden. Sie gehört zur Gattung der sogenannten Quadrocopter. Diese viereckigen Fluggefährte benutzen vier horizontal angeordnete Flugrotoren, um sich in der Luft zu halten. Gehören sie zu den auf den ersten Blick eher weniger possierlichen Tierchen, verfügen sie doch über eine erstaunliche Eigenschaft. Ähnlich wie das Chamäleon kann die Hausdrohne ihre Erscheinung der äußeren Umwelt anpassen. So ziert sich die Drohne im Außeneinsatz mit neonfarbigem Gefieder, während sie im Inneneinsatz alle Farbenpracht ablegt und sich in unauffälliges Schwarz hüllt. Die Hausdrohne kann zum Vergnügen für Groß und Klein werden, denn über das sogenannte iPad kann man die Drohne ganz intuitiv über leichte Kippbewegungen und Handstriche über das elektronische Steuergerät navigieren. Diese Hausdrohne ist überhaupt ein recht merkwürdiges Tierchen. So verfügt sie nicht über die bei ähnlichen Lebewesen üblichen Korrekturmechanismen. Ein leichter Windstoß kann die Drohne erheblich von ihrer eigentlichen Flugbahn abbringen. Nicht doch! Jetzt fliegt die Hausdrohne gegen meinen Moderationstisch. Über 10 Meter Flughöhe ist sie sogar in der Lage, sich zu verselbstständigen und kehrt nur über größere Umwege in ihr eigentliches Nest zurück. Ein Gedächtnis hat die Drohne noch nicht entwickeln können. Ihr Gehirn ist lediglich in der Lage, Echtzeitbilder zu verarbeiten. Es kann diese aber nicht reproduzieren. Inzwischen kommt die Hausdrohne schon im gesamten mitteleuropäischen Raum vor. Ab 300 Euro lässt sie sich im Fachhandel käuflich erwerben. Glücklicherweise ist sie nicht vom Aussterben bedroht. Und damit, meine lieben Freunde, darf ich mich von Ihnen verabschieden. Nächste Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit der Schmetterlingsdrohne, deren Flug bisher nur in geschlossenen Labors beobachtet wurde. Guten Abend, meine Damen und Herren. Noch eine recht gute Unterhaltung.
Tja, und so wird aus Science Fiction Alltag und schon haben wir die Drohnen im Studio. Und damit bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal. Tschüss und
I'll be back.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.